Peter, dich hat's auch hier reingeweht.
Ja, genau. Ja. Wir stehen hier in der Agneskirche, also wir müssen eine kleine Wendeltreppe hier immer hochgehen und dann kommen wir in so ein kleines Kämmerchen, wo unsere Mikrofone stehen und das Mischpult. Aber wahrscheinlich werdet ihr den Wind hören, wenn ihr aufmerksam lauscht und wir eine kurze Sprachpause machen. Weil heute ist Freitag und draußen stürmt es. Aber die Wiebke ist da.
Genau, wir haben es beide hierher geschafft. Das ist auch gerade so eine kleine Atempause. Also Zeynep kam heute Nachmittag wie bestellt, sehr pünktlich. Fing es wirklich an zu grollen und dieses Sturmtief schmiss wirklich mit Wasser um sich. Also es ist so, wir wohnen ja eigentlich in so einem Ensemble, wo so mehrere Häuser recht nah beieinander stehen und eigentlich kommt da wenig Wind hin. Ja, und auch so erste Etage, hohe Häuser drumherum.
Aber heute ist es richtig durchgezogen und ich kann das von meinem Arbeitszimmer ja auf die Agneskirche drauf gucken und es war heute so, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe, der Regen flog waagerecht an meinem Fenster vorbei und ich dachte, muss ich die Wiebke wohl anrufen und fragen, traust du dich wirklich in den Sturm? Und sie hat sich getraut und deswegen ist sie heute hier und ich glaube, wir müssen es nochmal kurz vorstellen für die Menschen, die heute bei der 43. Folge, wenn wir richtig gezählt haben, vielleicht zum ersten Mal uns heute hören.
Die Folge 43 und mir gegenüber steht
Peter Otten, ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes.
Und ich bin Wiebke Ladwig. Ich wohne und lebe hier im Agnesviertel. Und ihr hört Agnes trifft, den Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden. Und wie ihr eben gehört habt, aus der Agneskirche, die ihr eben auch gerade schon habt läuten hören. Und tatsächlich werde ich auch demnächst mal ein neues Läuten vielleicht einfangen. Es kamen Hinweise, dass das doch durchaus ein bisschen länger dauern dürfte. Mhm. Es gibt auch einen Grund, warum das nicht mehr so lange ist wie am Anfang, weil ich zwischendurch mal die Audiodatei verloren hatte und mir aus den Agnes-Trifft-Folgen vorne den Schnipsel rauszupfen musste und der war dann einfach insgesamt ein bisschen kürzer.
Vielleicht klettern wir die irgendwann auch nochmal rauf ins Glockengeläut und dann kannst du das Aufnahmegerät direkt an die Glocke halten.
Wow, da fliegen euch die Ohren weg. Wir hoffen natürlich, dass ihr heute nicht wegfliegt und dass ihr auch sämtliche Stürme, die uns jetzt heute und in diesen Tagen drohen, dass ihr die alle gut übersteht. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade gemütlich zu Hause. Ich hoffe nicht, dass ihr bei dem Sturm durch den Wald geht und hört so in aller Ruhe einen Podcast und macht es euch gemütlich.
Genau, und heute habe ich die Wiebke ein bisschen überfallen, weil wir haben ja schon häufiger erzählt, wir kommen ja auf unsere Themen eigentlich und meistens läuft es so, einer schreibt in den Chat, ich hätte mal Bock da drauf oder da drauf und zum Glück sagt die andere dann meistens, hey, das ist super cool und heute habe ich die Wiebke überfallen und habe gesagt, hey Wiebke, ich möchte gerne mal eine Triologie machen, eine Trias über Glaube, Hoffnung und Liebe. Und Wiebke hat gesagt, oh ja, da habe ich Bock drauf und deswegen fangen wir heute an mit Agnes trifft den Glauben. Wie fandst du das, als ich mit dieser Idee kam?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich auch über alles, ne, egal was da kommt, denke ich erstmal, oh toll, da machen wir irgendwas draus. Und dann warfst du mir das so zu, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und ich dachte, super, Trilogien finde ich ohnehin spitze. Aber das wird verdammt schwierig. Ich habe wirklich seitdem viel darüber nachgedacht. Ich dachte ja so, oh Gott, mir fällt ja, was um Himmels Willen, worüber könnten wir denn da nur sprechen? Also das wird schwierig und das macht ja nichts. Ich fühle mich so unvorbereitet wie selten, denn es gibt dazu ja wenig zu wissen. Stimmt natürlich auch nicht ganz. Es gibt viel Wissen zum Thema Glaube. Und ich glaube auch ganz viel so rum, ne? Aber auch das ist extrem unkonkret. Und es ist ja nicht so, das sagtest du auch gleich, ist ein Anliegen, dass es jetzt nicht so eine rein religiöse Folge wird. Also es geht nicht um den Glauben so im ganz engen Sinne, sondern Glauben. Was heißt das eigentlich?
Vielleicht kann ich mal damit anfangen, warum ich das vorgeschlagen habe. Ich glaube, die Motivation, die ist jetzt auch schon in anderen Folgen immer mal wieder angeklungen. ich finde Glaube, Hoffnung und Liebe, finde ich ein cooles Konzept. Und ich habe gedacht, wir leben in so seltsamen Zeiten, wo viel Verunsicherung da ist, wo wir schon über 2 Jahre Corona haben, wo viel Angst unterwegs ist. Das haben wir häufiger hier schon mal in unserem Podcast besprochen. Jetzt kommt die Ukraine-Krise dazu, die Energiepreise steigen, was weiß ich, wo du hinguckst, ist halt irgendwie viel Unsicherheit da. Systeme werden labil, Menschen sind mit Angst erfüllt und ich erlebe halt in meinem Beruf, ich bin halt Seelsorger und da kann ich auch kein Hehl draus machen, schon ein großes Bedürfnis danach, dass Menschen glauben, dass Menschen hoffen und dass Menschen lieben können. Das hört sich jetzt irgendwie altbacken an, aber ich übersetze mir das seit längerem und ich sage Vertrauen für Glaube, ich sage zuversichtlich sein für Hoffen und jemanden wertschätzen für Lieben. Und ich glaube, mein Anliegen ist, wir brauchen mehr Vertrauen, wir brauchen mehr Zuversicht und ich glaube auch, dass wir mehr Wertschätzung brauchen. Und ich habe gedacht, wir fangen mal mit dem ersten an, Vertrauen. Es ist bei mir tatsächlich so, dass ich in meinem Denken und in meinem Sprechen und in meinem Schreiben, aber auch wenn ich hier Gottesdienst feiere mit Menschen, zunehmend das Wort Glaube durch das Wort Vertrauen ersetze. Und wenn ich sage, ich glaube an etwas, dann hilft es mir, wenn ich anders formuliere und sage, ich vertraue auf etwas. Und damit finde ich, ist schon dieser erste Komplex oder dieser erste Aspekt des Glaubens ausgesprochen. Wenn ich glaube, gebe ich Vorschuss. Also dann gebe ich einen Kredit. Das heißt, ich muss mich einer Sache, einer Person, einem Gedanken, einem Umstand anvertrauen. Und ich kann das erstmal gar nicht absichern. Also so wie die Banken das machen würden, wenn man sich einen Kredit aufnimmt, da muss man eine Grundschuld in irgendein Verzeichnis eintragen. So ist das bei dem Glauben ja nicht. Sondern du lässt dich auf etwas ein, ohne Netz und doppelten Boden. Und die Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass du nicht enttäuscht wirst. Also, dass das sich aussetzen an einen Gedanken, an ein Gefühl, an einen Sachverhalt, an eine Idee, an einen Menschen, dass das dein Leben trägt. Oder dass ein Gefühl bestimmt. Also, dass es vielleicht eine Traurigkeit in Zuversicht verwandeln kann oder dass du irgendwas erfährst, was dir Halt gibt. So. Und ich merke, dass es der Welt, den Menschen gut täte, wenn sie mehr von diesen Erfahrungen machen würden. Verstehst du? Weil ich glaube, alles das, was Menschen geschenkt bekommen, weil, weißt du, wenn ich mich einem Gedanken, einem Sachverhalt, einem Menschen, einer Idee aussetze und werde nicht enttäuscht, dann bekomme ich ja Neuland sozusagen gratis geschenkt. Und ich glaube, da kann viel Schönes draus entstehen. Und deswegen ist mir das ein Riesenanliegen. Also.
Hast du denn den Eindruck, dadurch, dass du eben anderes Wort für das für den Begriff Glauben wählst, dass die Menschen dich dadurch, dass sie dadurch besser verstehen können, worum es dir geht? Oder ist es so, dass du bessere Worte finden kannst für das, was Glauben für dich ist?
Ja, ich finde schon, ich kann jetzt nochmal ein Beispiel erzählen, vielleicht habe ich es auch in einer der anderen Folgen schon mal gesagt, aber das ist jetzt etwas, was mir sofort in den Kopf steigt. Die extreme Erfahrung Krankheit und Tod, da hilft das, glaube ich, sehr. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich hier Menschen bestatte, die keine Angehörigen haben und es ist ein paar Mal vorgekommen, dass wildfremde Menschen aus dem Viertel dann einfach zum Friedhof kommen. Da stehen wir ja in diesem Loch, wo diese Urne runtergelassen wird. Und auf einmal geht es um dieses Ende, also dass das Leben zu Ende geht und man merkt, dass die Menschen das angreift. Und unterhalte ich mich dann mit den Leuten und neulich beim vorletzten Mal sagte halt einer zu mir, ich bin ihnen ganz dankbar, dass sie mir davon erzählt haben, weil ich jetzt weiß, was mit der Verstorbenen, also was mit meiner Nachbarin passiert ist. Ich war so unsicher. Ich habe da keine Antwort drauf gefunden, die war auf einmal weg und keiner konnte mir sagen, was ist jetzt eigentlich mit ihr passiert. Ich habe mir schon gedacht, dass sie tot ist. Aber jetzt kann ich das annehmen. Und wenn man dann zusammen am Grab steht, dann geht's um die Frage, stürzt jetzt alles in das Loch und wird das irgendwie dann zugeschüttet? Also auch meine Angst, mein Denken an mein eigenes Ende. Also die Leute, glaube ich, schleicht dann das Gefühl, was passiert eigentlich, wenn ich mal sterbe? Bin ich dann auch alleine? Werde ich dann auch verschacht oder so? Und dann so einen Gedanken auszusprechen, mit den Menschen ein Gedankenexperiment zu machen, wie wäre es eigentlich, auf etwas zu vertrauen, auf einen Gedanken, eine Idee, das davon erzählt, dass das, was du mit deinem Leben zu Ende bringst, dass das in irgendeiner Art und Weise vollendet wird. So. Lass uns mal von diesem Gedanken erzählen und dann schauen wir, ob du dich da dranhängen kannst. So. Und ich finde schon, dass das bei den Menschen Erleichterung auslöst. Ja,
ja, also wenn du von diesen Begebenheiten erzählst und wenn ich das mitbekomme, dann geht es mir eher so, indem ich davon höre. Ich war ja bis jetzt noch nie dabei. Ne? Oft war es ja dann eben ausgerechnet dann, wenn ich zum Pferd gefahren bin. Dann hat es eher den Effekt, dass ich so den Glauben an die Menschheit, ja, kleiner kann ich es gar nicht ausdrücken, es gibt mir Glauben an die Menschheit,
ja,
dass so etwas passiert. Es ist ja, finde ich, auch gerade, weil du diese ganzen schlechten Neuigkeiten, also die schwierige Weltlage gerade beschrieben hattest, wenn man so diesen schlechten Neuigkeiten oder Nachrichten so ausgesetzt ist, dann ist es manchmal schwierig, finde ich, diesen Glauben an die Menschheit, also an das Gute in der Menschheit, daran, dass uns mehr verbindet als so das reine materielle Dasein, dass das schwer ist, sich das zu erhalten oder dieses Vertrauen in die Menschheit auch zu fassen,
ja,
dass da mehr ist. Ne, ja. Also dieses rein wirtschaftliche Denken, diese rein kapitalistische Miteinander, sondern dass uns mehr miteinander verbindet. Wir haben ja hier ganz häufig im Podcast so Themen wie eben Vertrauen. Ich habe das Gefühl, auch als du das vorhin sagtest, das ist ja wirklich so die große Klammer. Es scheint ein Thema zu sein, was dich sehr beschäftigt, was mich sehr beschäftigt, was einfach auch ganz eigentlich alle Themen, die wir hier bisher besprochen haben, worüber wir gesprochen haben, worüber wir einander, also wir haben uns angenähert, wir haben uns der Welt angenähert, das zieht immer wieder das Thema Vertrauen rein, das scheint wirklich so ein ganz großes Weltthema zu sein, das Thema Gemeinschaft und das, wo du auch gerade sagtest, dass es eigentlich das braucht, was auch so zurückkommt, ne? Also dieser Resonanzraum. Und das ist so etwas, was ich auch hier mit dem Thema Glauben, auch so Glauben in mich, ne? Ich sage die Glauben in die Menschheit, aber auch den Glauben in mich oder an mich, braucht irgendwie diesen Resonanzraum. Das kann ich nicht aus mir selbst heraus erzeugen.
Ich merke jetzt durch das, was du gesagt hast, wird mir nochmal deutlicher, worum es mir eigentlich ging, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, Glauben bedeutet, etwas für wirksam, also die Wirksamkeit von etwas und die Bedeutsamkeit von etwas zu spüren, was ich nicht selber herstellen kann. Mhm. Und dadurch Entlastung zu erfahren. Das ist es, glaube ich. Und das geht ja nur, wenn ich vertraue, ja. Also auf etwas, Glauben bedeutet eigentlich, auf etwas, jemanden, also auf einen Gedanken, eine Person, eine Idee hin zu vertrauen, eben weil ich sie nicht selber in der Hand habe, weil ich sie nicht selber herstellen kann, diesen Gedanken, und zu wissen, zu spüren, zu merken, dass das meinem Leben Bedeutung gibt, dass das mich tröstet vielleicht, dass es mir wieder Hoffnung schöpfen lässt. Also, dass es in irgendeiner Art und Weise mein Leben bestärkt. Das ist, glaube ich, das, was ich mit Glauben meine. Mhm. Und deswegen bin ich dir dankbar, was du gerade gesagt hast, weil ich muss noch mal kurz auf den Friedhof zurückgehen, weil du ja gesagt hast, wenn du diese Geschichten hörst, dann bekommst du den Glauben an die Menschen zurück.
Ja, Ja, nicht und zurück, das, aber er stärkt meinen es, Glauben ja, genau. in die Menschheit.
Ja, ja, genau. Und das stimmt ja auch. Also du stehst dann da mit wildfremden Menschen und erlebst eine kleine Gemeinschaft und du erlebst eigentlich, dass es Menschen eben nicht egal ist. Dass Menschen eben das Ende von anderen Menschen nicht egal ist, sondern dass das etwas mit ihnen macht und dass sie Gemeinschaft schenken einander und dass sie merken, dass sie das bestärkt und dass das eine Bedeutung hat für den Menschen, der da gestorben ist, aber auch für sie selber, die sie zurückbleiben. Genau, und das ist, glaube ich, das, was ich mit Glauben meine. Mhm. Und ich merke in meiner Arbeit, dass das Menschen gut tut und deswegen würde ich sagen, brauchen wir mehr davon. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
Ja, mehr dieser Resonanzräume, denn genau. Resonanzraum kann natürlich auch das Gegenteil erzeugen. Ne? Also es kann ja ein negativer Resonanzraum sein, in dem ich das Unglück habe, in Verhältnissen groß zu werden oder in Verhältnisse geboren zu werden, die ganz schlecht sind für den Glauben in sich und für den Glauben in die Menschheit. Das erzeugt ja ne, so ein ganz verletztes Grundvertrauen in sich selbst und die Menschheit und in alle anderen. Wem kann man noch trauen?
Ja.
Das verursacht ja eine ganz tiefe Verstörung eigentlich, ne? Weil wenn man weiß, wie sich ein gesunder oder ja, gesund ist ein komisches Wort dafür, aber ein Resonanzraum anfühlen kann, der einen stärker macht, der einen bestärkt in dem Vertrauen in sich und in andere, dann ist man vielleicht auch in der Lage, sich diese Räume zu schaffen oder sie zu suchen oder vor allem sie zu erkennen. Und ich denke, das ist so etwas ganz Wertvolles und deswegen ist, glaube ich, so eine Erfahrung, wie du sie da schaffst, auf den sich Menschen einlassen, ne, weil sie im Vertrauen darauf, dass sie ahnen, dass du in der Lage bist, so etwas zu schaffen. Ich meine, warum lässt man sich auf so etwas ein? Ne? Also das ist ja, etwas zieht die Menschen dorthin, ne? Ja. Die nehmen sich die Zeit, die fahren auf den Friedhof, ohne vielleicht zu wissen, was auf sie zukommt, aber sie vertrauen ja darauf, dass es etwas Gutes ist. Sie glauben daran, dass es gut ist, dorthin zu gehen. Und finden dann da eben einen Resonanzraum vor, der ihnen wiederum Stärke verleiht und der ihnen auch wiederum, ja, der ihren Glauben an, oh Gott, das klingt so romantisch verklärt, den Glauben an das Gute bestärkt.
Naja. Aber
warum denn nicht?
Also erstens, warum denn nicht? Und zweitens, ich finde, du hast ziemlich genial, glaube ich, würde ich sagen, erklärt oder beschrieben, was hier unten in der Agneskirche immer passiert. Es ist auch nicht für jeden nachvollziehbar und ich glaube, wenn ich das jetzt beschreibe, dann werden viele denken, das habe ich noch nie erlebt oder komisch oder so, aber es ist genau das, wenn Menschen hier zusammenkommen und sich einander anvertrauen, also erstmal sagen, ohne dass sie es aussprechen müssen, es ist gut, dass die anderen da sind, weil sie in derselben Stimmung oder in einer ähnlichen Stimmung oder mit ähnlichen Bedürfnissen kommen, ist es erstmal gut, dass sie da sind. Ich kann mich den anderen anvertrauen und ich vertraue mich einer Geschichte an, zum Beispiel. Also einer biblischen Geschichte, sage ich mal. Und das halt mit anderen Menschen zusammenzutun und darauf zu vertrauen, dass das wieder und wieder und wieder Erzählen dieser Geschichte zum Beispiel eine Gemeinschaft stiftet, eine innere Gestimmtheit herstellt, die mich auch trägt, prägt, begleitet, tröstet, hoffen lässt, wenn diese Stunde hier rum ist. Das ist letzten Endes, würde ich sagen, das Glaubensgeschehen, die Vertrauensinszenierung eines Gottesdienstes. Und warum erzähle ich das? Das kann ich mir eben in anderen Gemeinschaftsformen auch vorstellen. Also wenn Menschen zusammenkommen und ein Buch lesen oder wenn Menschen zusammenkommen und über Literatur sprechen, wenn Menschen bei einer Lesung sind, wenn Menschen ins Konzert gehen, oder im Stadion oder sonst wo Menschen zusammenkommen, glaube ich, können in unterschiedlicher Dichte vielleicht, aber auch diese Vertrauensinszenierungen stattfinden.
Ja, und das, was du beschreibst, trifft ja auch nicht unbedingt auf jeden Gottesdienst
sondern
das findet eben hier statt. Ne? Also hier funktioniert das eben. Also funktionieren ist auch ein blödes Wort dafür. hier passiert das. Also natürlich auch nicht zufällig, ne, sondern weil Menschen wie du auch ein Gespür dafür haben und in der Lage sind, diese Räume zu schaffen.
Ja, aber weil auch andere Menschen, weil die Menschen, die kommen, zumindest ist das immer mein Gespür, wenn ich halt hier zusammen mit anderen Menschen Gottesdienst feiere, weil die anderen Menschen aber auch so sind, wie sie sind, weißt du, offen, zugewandt, freundlich, mit offenem Blick, also so, ja. Ich würde sagen, es ist ein kommunikatives Geschehen. Ne? Mhm. Natürlich spielt die Ästhetik, der Raum etc., der Mensch, der das moderiert oder so, der spielt natürlich immer eine Rolle. Aber die Menschen, die da, die kommen, ihre Offenheit, ihre Gestimmtheit, die sind natürlich genauso wichtig. Und es gibt natürlich Faktoren, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, die das vielleicht verunmöglichen, da funktioniert das halt nicht, oder ne, dann wird das erschwert. Und es gibt eben Faktoren, die das befördern. Also da könnte man jetzt über Kommunikationstheorien und Ästhetik und sowas nachdenken. Machen wir heute nicht. Mir geht es nur darum, dass ich solche, also sagen wir mal, Inszenierungen von Vertrauenserfahrungen, ist mir jetzt gerade eingefallen als irgendwie Beschreibung.
Ja, ich dachte gerade daran, weil du ja Glauben sozusagen mit Vertrauen übersetzt. Vertrauen ist ja eben auch etwas, was man schenkt.
Ja, genau.
Das heißt ja nicht ohne Grund, ich schenke jemandem mein Vertrauen. Ja. So, und das bedeutet ja eben auch, dass es so etwas ist, von dem ich einfach, mit dem ich meine Hoffnung verbinde. Ne? Ja. Dass das Geschenk den Richtigen trifft, dass das Geschenk wohl aufgenommen wird und dass etwas passiert, das ist ja eben auch etwas, was man nicht alleine schenken kann, sondern dass es irgendwie auf ein gutes Echo stößt.
Und ich finde halt, es entlastet mich vom Druck des immer selbst reproduzieren und produzieren.
Ja.
Also weißt du, alles, was Menschen im Vertrauen geschenkt bekommen oder in solchen Vertrauensinszenierungen geschenkt bekommen, das entlastet sie ja selber von diesem ewigen Kreislauf, ich muss immer alles selber machen, ich muss mir Freunde kaufen, ich muss mir, also verstehst du, sondern mal irgendwo zu sein, und zu merken und dann idealerweise zu spüren, dieser Druck lässt nach. Weißt du? Es ist einfach gut. Ja, das finde ich, sagen wir mal, für die Atmosphäre von Gesellschaften und für das, weiß ich auch nicht, den sozialen Zusammenhalt und so, finde ich das unglaublich wichtig. Und deswegen ist mir das Thema eigentlich wichtig. Und ich will das wirklich überhaupt gar nicht so auf die Agneskirche oder auf so religiöse Erfahrungen oder sowas eng führen. Ne, mir ist halt wirklich wichtig, darauf hinzuweisen oder auch von mir aus davon zu erzählen, dass das natürlich auch woanders passiert. Aber ich glaube, wir brauchen, also ich habe das Gefühl, die Menschen, die haben so eine tiefe Sehnsucht danach, diese Erfahrungen zu machen.
Ja, und ich denke, diese Sehnsucht ist ja schon etwas, also wenn man das wieder ein bisschen zurückführt auf das Wort Glauben. Ich trudelte ja erstmal so rum, als du mir dieses Wort so zuwarfst, ne, und hat mich dann auch erstmal so ein bisschen gestresst, weil ich selber so im Unreinen bin mit diesem Glauben an sich. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, als würde ich jetzt wirklich so konkret an Gott glauben, wie es jetzt vielleicht so meine Religionszugehörigkeit nahelegen würde. Aber es ist eben auch so, dass ich für mich ja sagen kann, es ist auch nicht so, dass ich nicht glaube.
Ja.
Ich könnte es nur gar nicht so, ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, das in irgendeiner Form so zu klären, sondern für mich fühlt sich eigentlich so dieser unbestimmte Zustand ganz passend an. Denn es gibt ja ohnehin auch da keinen Beweis oder wie soll ich sagen, es braucht auch keinen Beweis, finde ich, sondern für mich genügt es schon, dass Glaube etwas ist, was für mich eben auch so von Sehnsucht erzählt.
Ja.
Nämlich der Sehnsucht der Menschen an sich nach einem Platz in der Welt, nach Zugehörigkeit, vielleicht auch nach Bestimmung, also nach etwas, was uns erhebt aus einem reinen Dasein, in dem wir einfach nur essen, etwas ausscheiden, uns vermehren, in die Welt geboren werden und sterben. Also so dieses rein, so dieses Rumleben. Und es gibt offensichtlich, solange es Menschen gibt, immer auch dieses Bedürfnis. Du hast beim letzten Mal, als wir diesen heiligsten Moment sprachen, die Transzendenz auch mit reingebracht. Ja. Also etwas, was sich so unserer Erklärung und da rein dem, was wir erklären können, entzieht. Mhm. Und was irgendwie allumfassend ist und übergeordnet und was sich einfach so unserem rein sachlichen Verständnis entzieht.
Ja.
Und das finde ich unheimlich schön. Also ich mag das. Und als du gerade so sagtest, ne, wie man eben auch so diese Räume schafft, ich muss direkt an Gedichte denken. Wir haben ja auch hier schon mal über Lyrik gesprochen.
Oh ja.
Und ich werfe ja auch immer ganz gerne mal einfach so ein bisschen Lyrik in den digitalen Raum und finde es immer wieder schön, wie so für einen kurzen Moment eine Gemeinschaft entsteht. Und ich merke, dass man erklärt sich ja dann gegenseitig nicht das Gedicht oder erörtert es oder interpretiert es nach guter alter Väterschule, sondern ganz kurz schließt man sich zusammen und spürt, da ist etwas, was mehr ist als die Wörter an sich. Und es schafft so einen kurzen Moment der Gemeinschaft, des Vertrauens. Des Glaubens an etwas, was jetzt über diesen Moment hinausführt. Und dann geht man gestärkt einfach wieder auseinander.
Ja.
Das ist wirklich so ein, vielleicht, es klingt vielleicht so ein bisschen hoffärtig, aber auch so ein bisschen so ein Mikro-Gottesdienst, habe ich immer das Gefühl.
Ja. Ja. Vielleicht eine Art von säkularer Spiritualität oder so.
Ja, ja. Also, und das ist ja so etwas, ich meine, woran glauben wir? Ne? Das, woran glaubt man selber? Da merke ich auch allein in der Wortsuche, woran glaube ich, woran glaubt man, woran glaubt, ne? Also das ist ja alles so was Ungefähres. Interessanter wird es ja, wenn man so sich mal fragt, was glaube ich?
Also ich glaube zum Beispiel nicht an den Zynismus. Das ist jetzt eine Verneinung von dem, du wolltest jetzt wissen, woran glaubst du? Ich würde sagen, ich antworte, woran ich nicht glaube. Ich will dir auch erzählen, warum. Ich
ja,
habe diese Woche hatte ich, also meine Woche hatte am Mittwoch einen schönen, schönen Höhepunkt. Ich habe eine Frau wieder getroffen, die ist Anfang 80, eine Arbeitskollegin von meinem schon lange verstorbenen Vater. Und die rief mich an, die hatte meinen Namen hier im Schaukasten von der Kirche gesehen und sich daran erinnert und gedacht, dass mit dem Sohn vom Herrn Otten wollte ich sowieso immer mal nochmal Kontakt aufnehmen. Und dann rief die mich an und erzählte mir, sie hätte einen alten Super 8 Film von einem Betriebsfest, was bei uns zu Hause mal stattgefunden hatte. Also hatte mein Vater seine ganzen Kollegen inklusive Chef zu uns nach Hause eingeladen. Ich konnte mich auch daran erinnern an diesen Tag. Mein Vater war 30 Jahre hatte 30-jähriges Betriebsjubiläum. Und ich war total aufgeregt, war total dankbar und die Frau hat mir dann erzählt, ja, ich habe das digitalisieren lassen und kommen Sie mal vorbei, gucken wir uns den Film an. Und am Mittwoch war es dann soweit und ich habe dann, habe mir diesen Film angeguckt, der 40 Jahre alt ist, ja, von 1978, ne, sogar schon etwas älter. Und Wiebke, ganz ehrlich, ich war zutiefst berührt, es gibt keine bewegten Bilder von meinen Eltern. Es gibt natürlich Fotos oder sowas, aber einen Film, ich habe meine Eltern noch nie, also seitdem die nicht mehr leben, habe ich sie halt bewegt, also nicht mehr gesehen. So, es gibt halt keine Filme. Und es gibt in dem Film eine Szene, die dauert ein paar Sekunden, wo mein Vater mit meiner Mutter bei uns auf dem Hof tanzt. Und mein Vater und meine Mutter haben nie getanzt, weil die halt immer im Garten waren, gearbeitet haben, also sie sind nie abends irgendwo hingegangen, haben getanzt. Aber an dem Nachmittag hatte halt jemand sein Akkordeon dabei, hat Akkordeon gespielt und alle haben getanzt, meine Eltern haben auch getanzt. Mich hat das zutiefst angerührt. Und jetzt fragst du, woran glaubst du? Und ich sage, ich glaube nicht an den Zynismus, weil ich glaube nicht daran, ich glaube daran, positiv formuliert, dass dieser Tanz etwas zu bedeuten hat. Weißt du, auch über das Jahr 1978 und über diesen konkreten Moment hinaus, hat das etwas zu bedeuten? Also dieser Moment, dieser Innigkeit, der muss doch aufbewahrt sein. Also der muss doch irgendwie, das kann doch nicht vergeblich sein, das kann doch nicht im Nichts von irgendwas verschwinden, weil das wäre ja zynisch. Ja? Und deswegen glaube ich nicht an den Zynismus, sondern ich glaube an sowas wie Vollendung. Also dass Momente von Vertrauen, sage ich mal, dass die nicht vergeblich sind, sondern dass das irgendwie, weiß ich nicht, eine Resonanz findet. Nenn es Auferstehung im religiösen Kontext, nenn es, weiß ich nicht, dass es in irgendeine Energie weitergeht. Und daran glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die Welt unserer Existenz eine zynische ist. Da kann ich nicht dran glauben.
Aber das möchte ich unbedingt teilen.
Ja.
Oder ich teile das in gewisser Weise. Ich dachte direkt, genau solche Momente, das sind eigentlich so die wahren Juwelen. So, und die bleiben ja auch. Und sie bringen die Welt zum Glimmern, zum Schillern, zum Schimmern und sind eigentlich, verleihen Licht.
Ja.
Und für mich sind das so Momente der Freundlichkeit und der Güte und der Innigkeit, die ich glaube daran, dass sie sich fortsetzen. Also es gibt ja diesen Schmetterlingseffekt, ne? Dass eigentlich auch keine Bewegung auf der Welt verloren geht und dass die kleinste Bewegung irgendwo einen Sturm auslösen kann.
Ja.
Und ich glaube wirklich fest daran, dass solche Momente sich fortsetzen. Genau, natürlich können sich auch die Momente der Unfreundlichkeit, der Bösartigkeit, des Zynismus fortsetzen. Aber ich möchte daran glauben, dass die anderen die wahren Juwelen sind und dass die etwas sind, die das Licht in die Welt bringen und die auch Hoffnung stiften.
Total.
Und Verbundenheit erzeugen.
Weißt du, allein, dass diese Frau,
ja,
die ich seit 1978 nicht mehr gesehen habe.
Liest
also, wobei, das stimmt nicht, die war aber auf der Beerdigung meines Vaters, das hat sie mir dann nochmal groß erzählt.
Aber die liest deinen Namen in dem Kasten und dann ruft die dich an und hat diesen Film.
Ja, genau.
Mit diesem Moment, wo du noch nicht wusstest, dass deine Eltern den geteilt haben.
Ja.
Und das bedeutet doch, dass dieser Moment nicht nur für die beiden etwas bedeutet hat. Wahrscheinlich hat das auch alle anderen angerührt, die beiden kannten, weil sie wussten, wie selten so ein Moment vielleicht ist, den sie sich nehmen.
Genau.
Und dieser Moment hat jetzt eine direkte Wirkung auch auf dich und dein Leben und auf dein Bild von deinen Eltern, weil es eben mehr vollendet wird.
Und das Bild und ein Blick auf Schönheit, weißt du, ein Blick auf Frieden, ein Blick auf Erlösung meinetwegen, nenn's wie du willst, ja. Aber das sind so friedvolle Sekunden gewesen. Und ich habe halt gedacht, kenne halt immer meine Eltern. Und ich weiß, wie schwer das Leben für die oft war, ja. Aber dieser Moment war eben losgelöst davon. Und ich möchte daran glauben, dass das was Bleibendes ist, dass das eine Bedeutung hat für mich, für uns jetzt, weil wir darüber reden, ne?
Ja,
für die Frau.
Ich bin so dankbar, dass du das erzählst, denn in diesem Moment, ne, merke ich wirklich, wie in mir die Sonne aufgeht.
Ja.
Das ist so etwas, es rührt mich so an, dass du mir das erzählst. Zum einen, weil ich halt dir auch anmerke, während du es erzählst, was es mit dir gemacht hat.
Total, das war echt der Höhepunkt der Woche, ganz groß.
Aber es ist auch so, ohne deine Eltern ja gekannt zu haben oder so, ne? Und ich denke daran, dass sie diesen Moment hatten und dieser Moment war, ne, ist konserviert worden und Menschen haben ihn geteilt und er wird jetzt an dich weitergeteilt. Das ist doch so etwas, das finde ich, ist pures Glück.
Ja. Schön. Also daran glaube ich.
Ja.
Ich glaube an sowas wie Vollendung, nicht an den Zynismus. Und du?
Also mir hilft es ja immer sehr, erstmal so, ne, Glaube, woran glaube ich? Es ist schon so, dass ich grundsätzlich glaube, ich habe lange damit gehadert, wirklich, weil ich dachte zeitweise, ich hätte viel interessanter gefunden, wenn ich so düster auf die Welt blicke. Ne? Also ich fand das eine Weile wirklich interessanter. Ich habe inzwischen erkannt, dass ich einfach schlimm an das Gute in der Welt glaube und dass sich Dinge fügen. Und wenn ich ehrlich bin, ist es auch meistens so gekommen, zumindest für mich in meinem Umfeld. Und selbst wenn die Dinge auch mal sich nicht gut entwickelt haben, ist trotzdem etwas Gutes daraus, hat sich daraus was Gutes entwickelt. Ich möchte vielleicht auch daran glauben, ne, dass das Gute in der Welt obsiegt, wohl wissend, wie viel Ungerechtigkeit und Niedertracht auch in der Welt sind, ohne Frage. Vielleicht suche ich deswegen hauptsächlich Menschen und eben Räume und Resonanzräume, wo ich mich auch bestätigt fühle. Und das ist vielleicht so etwas, ne, wie man sich selbst dann eben auch die Welt ein bisschen macht, ne, wenn sie nicht irgendwie Klar. durch jemanden gebrochen wird. Dass ich ja selber mich auch immer wieder bestätigt fühle, indem ich auch freundliche Menschen treffe und sage, seht ihr, die Welt ist doch freundlich. Ist vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, ne? So, nie auf jemanden gestoßen zu sein, der es so ausgenutzt hat, dass dieser Wille oder dieser Glaube gebrochen werden konnte.
Ich glaube noch an die Gerechtigkeit. Das möchte ich an dieser Stelle bekennen.
Schwieriges Thema, echt?
Ja.
Ja.
Ja, jetzt vielleicht nicht in einem juristischen Sinne oder so, aber ich habe noch mal viel drüber nachgedacht. Du wirst es ja auch hier auch mitbekommen haben vor ein paar Tagen, als hier nicht weit von uns am Rhein diese obdachlose Frau das Kind zur Welt gebracht hat, was auch im Stadtanzeiger gestanden hat. Ich begehe ja häufiger mit Laufen da und zurzeit stehenden Kerzen an dieser Stelle und auch Blumen und so. Und ich habe gedacht, also mich hat das sehr angerührt. Es ist jetzt nicht so, als ob das die erste Art, also zum ersten Mal so eine Geschichte gehört hätte. Und es ist sicherlich auch hier bei uns nicht zum ersten Mal so etwas passiert. Aber in dieser Trostlosigkeit hat mich das wahnsinnig angerührt. Da kommt ein Kind auf die Welt und stirbt. Und dann stellt sich die Frage, was soll das? Und dann stellt sich die Frage, was passiert dann? Und ich kann nicht dran glauben, dass das ein Wimpernschlag von irgendwas ist. Und ich kann nicht daran glauben, dass also von irgendetwas Sinnlosem ist oder etwas, was einfach so passiert irgendwie. Ja, ein weiß ich auch nicht, ein schlechter Tag der Evolution oder so, ja. Weil das natürlich die Frage aufwirft, warum kann ich so ein schönes Leben führen? Und warum gibt es andere, die das eben nicht können? Und jetzt kann man sagen, naja, das, was du jetzt erzählst, das ist ja Vertröstung, damit du nicht in eine tiefe Depression verfällst. Mir ist egal, wie andere Menschen das bewerten oder so. Aber ich kann nicht dran glauben, dass ein Mensch, der nur einen Tag lebt, oder einen halben Tag, oder nur ein paar Stunden, oder ein paar Sekunden, dass der einfach so im Meer des molekularen Vergessens oder des ewigen wiederkäuenden Universums oder sowas einfach untergepflügt wird. Weil auch dieses Kind hat ja ein Bewusstsein und ein, weiß ich nicht, eine Seele oder, ja. Und ich glaube daran, dass das irgendwo aufgehoben ist und dass das gerecht wird. Also nicht im Sinne von Rächen, sondern dass diesem Kind oder diesem Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, ja. Vielleicht ist das jetzt auch schon ein Thema, was eigentlich erst beim nächsten Mal besprochen werden soll, weil es geht schon in Richtung Hoffnung, Zuversicht haben. Aber ich, mein Weltbild und auch meine Seelenhygiene hat viel damit zu tun, dass ich das nicht akzeptieren kann, dass die einen Menschen das erleben, ich das andere erlebe. Und ich kann und möchte da nicht achselzuckend dran vorbeigehen und sagen, das ist halt so, der eine hat Pech, der andere hat Glück.
Ja, und genau das lässt mich eigentlich an Gerechtigkeit zweifeln. Ich möchte an Gerechtigkeit zweifeln, denn es bedeutete ja, dass das, was der Frau und dem Kind widerfahren ist oder was anderen Menschen widerfährt, die irgendwie Böses, Niederträchtiges oder auch Unglückliches erfahren, das kann ja auch nicht gerecht sein. Nein. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass die Welt gerecht ist, weil dann würde es ja bedeuten, dass die, denen wirklich etwas nicht Gutes widerfährt, in irgendeiner Form für etwas eine Strafe erfahren oder eine Ungerechtigkeit erfahren, während die, ne, denen immer die Sonne aus dem Hintern scheint, um es mal so auszudrücken, als hätten die sich das verdienen müssen oder als hätten sie es verdient. Das heißt, Gerechtigkeit und etwas verdienen, das ist mir vielleicht zu nah beieinander, ich weiß es gar nicht. Es kommt vielleicht darauf an, wie man den Begriff so auslegt. Ne? Also, und insofern hoffe ich eigentlich auf ausbleibende Gerechtigkeit, weil es bedeutet auch, ne, es ist wirklich schon ein Vorgriff auf das Nächste, dass ich auf etwas hoffen kann, was mir vielleicht aus völlig ungerechten Gründen widerfährt, aber es kann ja eben auch was Gutes sein. Das heißt, ich kann darauf hoffen, dass mir etwas Gutes widerfährt, ohne dass ich es mir verdienen muss durch Wohlverhalten oder durch in irgendeiner Form, dass ich mich durch etwas auszeichne, sondern dass mir mal auf völlig ungerechte Art und Weise etwas Gutes widerfährt.
Ja.
Und nicht auf gerechte Art und Weise, ne? Da denke ich vielleicht auch sofort an alle Momente und an alle Taten, wo ich mich vielleicht schuldig gemacht habe an jemandem oder an der Welt, wo ich auch da eben auf Ungerechtigkeit hoffe, dass ich nicht für jeden Fehltritt oder für jede Untat, die ich mir habe zu Schulden kommen lassen, dass ich dafür einen Ausgleich erfahre.
Genau, also da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist auch nicht das ist nicht die Definition von Gerechtigkeit, die ich anwenden würde. Also ich würde eher sagen, dass etwas gerecht gemacht wird, also im Sinne von, es kann nicht sein, dass jetzt zum Beispiel eine Frau, die schlimme Sachen erlebt haben muss, damit sie dieses Kind zur Welt bringt unter diesen grauenhaften Umständen, ja. Oder dass das Kind, das halt nur ein paar Stunden lebt und dann stirbt, dass das gerecht gemacht wird, also von jemand anderem. Also verstehst du das gerecht machen im Sinne von das Hochheben und ins Licht setzen? Also so meine ich eher gerecht, ja? Also dass es nicht, dass man nicht sagt, ja, ist halt so. Hätte aufpassen müssen oder keine Ahnung. So ist halt, passiert halt, ist Evolution oder keine Ahnung, was das ist, ja? Sondern dass es irgendwas irgendwie an irgendeiner Stelle in gerecht gemacht wird. Also mir fällt gerade kein anderer Ausdruck ein. Ja, also dass man nicht sagt, dass es irgendwie im Mahlstrom der Existenz, was gibt's das eben, also als Ausschuss sozusagen, ja. Sondern dass da jemand etwas, keine Ahnung, das im Blick hat. Ja,
das ist vielleicht aber so. Auch, da hängt auch viel von Schieflagen auch, liegen auch da begründet, die ja auch gerade so schmerzen, ne? Die Menschen, die beispielsweise auf der Flucht oder im Mittelmeer ertrinken, ohne dass Europa eingreift, die Schattenfamilien jetzt, ne? Die, denen wenig Gerechtigkeit widerfährt, ne? Von der Gesellschaft. Ich glaube, da gibt es viele Schieflagen, wo man das Gefühl hat, aha, da findet etwas keinen Ausgleich. Mhm. Also da fehlt im Grunde etwas, was dem gerecht wird, diesem Leid und diesen Schicksalen. Da passiert etwas, das ist so nicht richtig.
Vielleicht.
Aber ich glaube, da schweifen wir ab. Wir müssen noch mal wieder zum Glauben zurück.
Ja, vielleicht noch ein Satz. Ja. Also ich glaube daran, dass es etwas oder jemanden gibt, der das im Blick behält. Verstehst du, wo meine Überforderung anfängt?
Ah,
wo meine Blackbox ist. Also,
da kommen wir zum konkreten Glauben zurück, ne? Nämlich der Glaube an sich.
Ja, womöglich.
Wo man darauf hofft und daran glaubt, dass es eben übergeordnet jemand eine Macht gibt, die dafür sorgt, dass das, was der Mensch, wo der Mensch fehlgeht, dass das irgendwie einen Ausgleich findet.
Womöglich, ja. So.
Ah, verstehe. Ah, guck mal, da muss ich auch direkt irgendwie so an das jüngste Gericht und so weiter denken. Also ich meine, das ist ja auch so etwas, da mündet ja eigentlich die Hoffnung darin, dass die Gerechten ihren Lohn erhalten und die, ich meine, das ist eigentlich auch eine schnöde Rachefantasie, muss man auch wirklich sagen. So nach dem Motto, so seht ihr mal, da gibt es schlechtes Karma oder beim jüngsten Gericht, da wird mit euch abgerechnet. Hofft man ja irgendwie auch immer, ne? Wenn so jemand sich wirklich auch schlecht anderen Menschen gegenüber verhält oder nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, dann hofft man ja irgendwie, dass derjenige sein Fett dafür erhält. Ne? Gibt es ja auch schöne Redewendungen dafür.
Ja, da müssen wir auch nochmal eine Sendung drüber machen, glaube ich, oder eine Folge.
Genau. Wahrscheinlich. So, der Glaube. Ich hatte ja noch gesagt, mir hilft das ja mal sehr, auf das Wort an sich erstmal zurückzugehen. Ich hatte mal geguckt, woher kommt eigentlich das Wort Glaube. Es kommt aus dem Indogermanischen und heißt begehren oder liebhaben. Mhm. Und es bedeutet auch, auf etwas zu vertrauen und es für wahr zu halten. Da kommt auch dieser Vorschuss, dieses Vertrauen schenken, Glauben schenken mit rein, ne? Indem ich voraussetze, dass das jetzt wahr ist.
Ja.
Wird, glaube ich, ne, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach ja dann häufig auch von den Religionsgemeinschaften, die ja eben sich finden im gemeinsamen Glauben auf etwas, ja manchmal auch missbraucht.
Absolut.
Also was jetzt so Kriege im Namen des Glaubens oder Untaten im Namen des Glaubens betrifft oder auch zu behaupten, das ist jetzt hier der einzige wahre Glaube und das gehört dazu. Dieser Katalog, wer das nicht alles glaubt, der gehört auch nicht dazu. Und das läuft ja eigentlich dem zuwider, wie eigentlich Gemeinschaft entstehen kann.
Ich glaube, das eine ist Vertrauen, das andere ist Ideologie. Das eine ist Anvertrauen, das andere ist Anordnen. Und ich würde sagen, das hat eben nichts miteinander zu tun. Ja. Also wenn einer sagt, das ist der einzig wahre Glaube, also jetzt versuch das mal zu übersetzen, das ist das einzig wahre Vertrauen, das ist doch Quatsch. Also verstehst du, weil Vertrauen, das ist ja gerade der Kick daran, dass du es nicht berechnen kannst, dass du es nicht ablesen kannst, sondern du stellst dich irgendwo hin und kriegst ja Vertrauen geschenkt. Also ich meine, du bist am Seil, kletterst einen Berg hoch und so, da kannst du natürlich abchecken, sind das die Muskeln desjenigen, der über mir ist, dick genug, ist das Seil dick genug, aber du musst dich doch in das Seil reinhängen. So, da kannst du doch nicht sagen, das sind jetzt erstmal 10 Kategorien oder, also, ist jetzt vielleicht ein schiefes Beispiel, aber das, für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Das ist der einzig wahre Glauben. So, sondern das hat doch was mit einer Erfahrung zu tun, die dich irgendwie, also wo du gehalten wirst, also wo du sagst, das tut mir jetzt gut. Ja, das ist ja etwas, was mich aus dem Schatten, aus der Depression, aus der Traurigkeit rauszieht oder so, ja? Aber das kannst du doch nicht anordnen. Das musst du doch erfahren.
Ja, und das Bedürfnis danach gibt es ja, genau, ne? Dieses etwas zu finden. Ich verspüre ja oder sehe das ja auch ähnlich, dass die Menschen treibt einfach ein großes Bedürfnis an,
ja,
auf etwas vertrauen zu können,
absolut,
an etwas glauben zu können, auf etwas hoffen zu dürfen, Liebe und Wertschätzung zu erfahren. Und es wird ja häufig genug missbraucht. Und ich denke, die eigentlich fast alle Religionsgemeinschaften, die ja einfach, ne, institutionell schon lange bestehen, das weißt du besser als ich, tun gut daran, eben diesen Kern da wieder rauszupellen, ne? Und die eigene Größe zu zeigen, dass man nicht auf die Größe pochen muss.
Ja.
Also auf die Größe der Institution und auf die Anordnung. Und das heißt, sie müssten anfangen, selber zu vertrauen und zu hoffen und zu wertschätzen. Damit wäre halt ein Anfang gemacht.
Und sie müssten selber ein Resonanzraum sein, wo das eben möglich ist. Also mir fällt gerade ein, es gibt ja immer wieder diese Umfragen, wem vertrauen sie eigentlich?
Ja.
Und dann stehen ganz oben, steht die Feuerwehr. Glaube ich, die steht ziemlich weit oben.
Ja.
Und ziemlich weit unten steht die Kirche und ich glaube die PR-Agenturen oder so. Ja, und Politiker sind, glaube ich, auch ganz weit am Ende. So, bei der Feuerwehr kann man sich das vorstellen. Also die kommen mit einem großen Auto, machen das Feuer aus. Punkt. Also das hat jeder schon mal erlebt. Ja, oder wer mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren ist, da kommen welche mit der Trage und die machen irgendwie, schließen sich dann so Kabel an und dann tragen die sich vorsichtig die Treppe runter. Also so, da hat ja jeder eine Vorstellung, was dieser Resonanzraum ist, in den du dich reinlegen kannst, so. Und so, und da passiert, glaube ich, Glaube und Vertrauen. Also, weil da kannst du es halt erleben, ja? Und woanders kannst du es halt nicht erleben.
Ja. Ja, ist schon wirklich ein interessantes Thema. Ich musste auch, als du das sagtest, ne, wir sprechen über das Thema Glaube, auch daran denken, wie sich eigentlich so mein Glaube verändert hat, ne? Es fing ja auch an mit diesem Kinderglauben, der einem irgendwie ja auch so, ne, wer in irgendeiner Form religiös, so halbwegs religiös aufgewachsen ist. Ich bin da ja eigentlich weit von entfernt. Meine Mutter hatte sich schon irgendwie so sehr darum bemüht, uns irgendwie als Kinder irgendwie auch bis zur Kommunion. Ne, bis zur Kommunion wurde, ne, gingen wir auch sonntags in die Kirche und alle Rituale wurden eingehalten und wie auch immer. Und sie hat uns die Hände gefaltet und wir haben gebetet und wie auch immer. Und Das war ja schon irgendwie ein Anliegen, was auch einfach daran lag, dass sie ja irgendwie auch damals konvertieren musste, um meinen Vater zu heiraten und auch nochmal ganz anders von dem Pfarrer verschrieben bekommen hat, ne, wie sie jetzt so als Mutter zu sein hat. Und das hat sie dann wirklich auch getreulich getan. So, dann war das für mich, ne, so der alte Mann mit weißem Bart im Himmel, der alle Missetaten irgendwie in ein großes Buch schreibt und irgendwie war es ja eigentlich der Nikolaus, ne, so wie man sich das so mal vor Augen führt. Und ich erinnere mich wirklich noch ganz gut, da war ich schon was älter, hatte das einfach nie in Frage gestellt. Ich weiß noch, ich bin damals ja nicht zur Firmung gegangen, weil es mir wichtiger war, zum Ponyhof zu fahren in den Schulferien. Und das in den Schulferien war ich halt immer auf irgendeinem Reiter- oder Ponyhof. Und da habe ich dann immer nur gesagt, ja, liebe Leute, ich kann da jetzt nicht zu eurer Firmung kommen. Ich muss zu den Pferden.
Sehr gut.
Ja, das ist meine Kirche. Ja, und dann las ich Marion Zimmer Bradley.
Mhm.
Britische Fantasy-Autorin, damals auch sehr für die Verhältnisse auch sehr feministisch angehaucht. Man muss sagen, inzwischen weiß man leider, dass sie ja im Privaten auch sehr schlecht an ihrer Tochter gehandelt hat, ne? Also mit körperlichem und man mutmaßt auch sexuellem Missbrauch, also wirklich fürchterliche Geschichten. Aber ich las damals dieses Buch von ihr, Nebel von Avalon, eine Nacherzählung der Artus-Sage. Und auch meine erste Begegnung mit so etwas wie einem Matriarchat.
Mhm.
Und da waren eben so, die Frauen hatten die Macht, weil die gebären ja schließlich die Kinder. Und die Frauen suchen sich so die Männer aus. Und sie stießen so in einem frühen Religionskonflikt eben auf die christliche englische Kirche. Und standen davor und sagten so, wie, glaubst du wirklich, Gott ist so ein alter Mann, der abends so durch die Zimmer geht und guckt, wer bei wem im Bett liegt? Und ich saß da zu Hause und dachte, stimmt, zum einen, wie soll er das alles schaffen? Und zum anderen, wie uninteressant für jemanden, ja, der ja, irgendwie Gott ist. Und das war da so schön und so nüchtern in einen Dialog eingebettet. Und es hat wirklich in dem Moment so komplett mein Weltbild so umgeswitcht, weil ich dachte, ja klar. Also ich meine, man verantwortet sich selbst gegenüber die Dinge und versucht irgendwie redlich zu handeln, ja. Mhm. Und das ist im Grunde so etwas, man hat einen Wertekatalog und weiß, ne, woran man sich vielleicht auch hält, weil das im Grunde ja auch zum Miteinander, zum Zusammenleben dieser Menschheit und dieser Gesellschaft menschenwürdiger ist. Und da geht nicht abends einer rum und guckt, wer bei wem im Bett liegt.
Mhm.
Fand ich wirklich, ich meine, es klingt, ihr lacht euch wahrscheinlich jetzt gerade tot zu Hause, aber es war für mich wirklich ein entscheidender Moment.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja. Ich fand es so einleuchtend. Es war so ein kleiner Gedanke und ich dachte, wow, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Das ist dieser Erbsenzähler-Gott.
Ja.
Also dieser Gott als Kleinkrämer.
Ja.
Sozusagen, der einen großen Kaufladen hat und immer jeden Tag Inventur macht. Ja, und es gibt ja natürlich Menschen, die institutionell sehr verhaftet sind, die finden sowas gut. Ja, so Controlletti. Ja.
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 Sagenhaft, wirklich. Ja, und da hat sich dann einfach so Glaube verändert und ich merkte dann eben auch, dass sich so eigentlich so meine Welt des Glaubens und meine Auseinandersetzung mit der Welt damit auch so ziemlich gelöst hat von der Institution und von dem, was irgendwelche, ja, in dem Fall, ja, ne, die Männer da meinten, mir vorschreiben zu müssen.
Ja.
Ich dachte, ja, nee, muss ich ja gar nicht, weil das ist ja eine Sache zwischen mir, ne, und der Welt und vielleicht einer Macht, die darüber schwebt und jetzt gucken wir mal hier auf die Werte, ne, und immer wenn ich gesehen habe und das war gar ausgerechnet unsere Ursulinenschule, hat das noch befördert, weil ich da ja auf den Engelhagen traf, der ja auch Pfarrer war. Und der so knallhart die Jungs bevorzugt hatte, ne, wo ich echt das Gefühl hatte, ey, hallo, geht's noch? Ich will hier mitmachen, ich will auch Fürbitten sprechen und alles Mögliche und ich darf nicht mitmachen, weil ich ein Mädchen bin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne?
Ja,
und
klar.
Mit den Jungs fährt er dann nach Altötting und weiß der Himmel was und die Mädchen müssen zu Hause bleiben. Also da war ich echt schwer beleidigt und dachte, ja komm, okay, Kirche meint mich nicht, dann muss ich da jetzt auch nicht mitmachen.
Auch total nachvollziehbar.
Ja. Und nichtsdestotrotz, also es ist ja gar nicht so, dass ich da einen kompletten Bruch eingegangen bin, sondern ich hatte so das Gefühl, ja, das, ich mache das, versuche das mit mir selber so auszumachen und bin ja dann im Kloster Himmelroth beispielsweise da mal auf den Pater Martin getroffen, der wie ein Kitt wirkte, also so einen sozialen Kitt und der mich irgendwie auch mit der Kirche wieder sehr versöhnt hatte. Mhm. Einfach, weil es ein Mensch war, mit dem ich mich auf der Ebene der Literatur auch treffen konnte. Der hat ja die Buchhandlung da im Kloster Himmelroth gemacht. Mhm. Und plötzlich gab es eine andere Ebene und vor allem eine Ebene des Einverständnisses. Und ich glaube, ne, und das ist so das, was ich meinte, um den Bogen nochmal zu schlagen. Weil ich denke so, wow, was erzählt die denn da jetzt? Aber es ist halt dieser Resonanzraum. Ich denke, das Glauben kann nicht aus sich heraus entstehen.
Ja. Das ist fast ein schönes Schlusswort, Wiebke. Ich weiß, ich schaue auf die Uhr. Ja. Es sind 55 Minuten und Wahnsinn. 48 Sekunden rum. Und ich dachte, wir hätten gerade erst angefangen.
Ich dachte, und ich weiß noch, dass ich dachte, oh Gott, wir werden da einfach gar nicht drüber sprechen.
Wir werden uns
können anschweigen.
Ja. Und wir werden hochroten Kopf haben und denken, was für ein Scheiß.
Wie konntest du dir sowas nur ausdenken? Ja, Glauben. Woran glaubt ihr da draußen eigentlich?
Genau, das wäre super, wenn ihr uns das davon etwas erzählt und uns von euren Glaubensgeschichten berichtet. Und das könnt ihr folgendermaßen tun.
Ja, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnustrifft@web.de. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben oder ob immer auch Tweets über Twitter @agnustrifft. Wir haben eine Facebook-Seite, da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken oder auch kommentieren. Ihr könnt uns auch bei Podigy einen Kommentar schicken. Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt uns überall abonnieren, überall, wo es gute Podcasts gibt. Ihr könnt Peter und mich ansprechen auf der Straße. Ihr könnt uns E-Mail schreiben, was auch immer, Nachrichten. Wenn ihr uns etwas erzählen möchtet, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr uns vertraulich mitteilen möchtet. Das gibt es nämlich interessanterweise häufiger als öffentliche Kommentare, was auch ein Vertrauensbeweis ist. Vielen Dank dafür. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, wenn ihr uns etwas erzählt. Wir sprechen da auch drüber, wenn euch das in dem Moment eben recht ist und ihr es nicht ausdrücklich sagt, dass ihr es nicht besprochen haben möchtet. Und wenn was öffentlich kommt, freuen wir uns natürlich auch.
Total. Also, wir sind gespannt. Ja. Wir freuen uns schon auf Teil 2.
Ich glaube, das wird gut.
Ja, ich glaube auch, dass das gut wird. Also beim nächsten Mal trifft Agnes die Hoffnung. Und mal sehen, wann wir es aufnehmen werden. Und ob es draußen dann wieder stürmt.
Ja, genau. Also wir lassen uns jetzt nach Hause wehen und werden uns da verkrümeln, während draußen Zeynep stürmt. Wir hoffen, dass ihr alle schön sicher und wohl und warm zu Hause seid. Und wir hören uns wieder.
Bis bald.
Bis bald.